Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen von der Gruppenausstellung Memoria und heißen Natalia Sumaran, Peter Krullis und Lissy Meyer-Rappaport. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hallo. Hallo.
Memoria heißt Erinnerung auf Spanisch. Du kommst aus Peru und hast diese Gruppenausstellung angestoßen und ins Leben gerufen. Natalia, was steckt dahinter für eine Idee, für ein Gedanke, für ein Konzept?
Vor 2 Jahren, wir sind eine Gruppe von 4 lateinamerikanischen Künstlern und Künstlerinnen. Da haben wir angefangen mit diesem Thema Memoria in Belgien. Und wir hatten die Gelegenheit, in einer Galerie eine Ausstellung zu machen mit auch Künstlern aus Belgien und letztes Jahr in Saint-Mandé in Paris auch. Und ich bin sozusagen dran hier in Tübingen, in dieses Projekt hier organisieren, und ich habe schon die Künstlerinnen von Tübingen eingeladen und bin total begeistert, dass sie schon akzeptiert haben. Und ja, dabei sind Lissy, Peter, Henning Brandes, Timo Dufner, Timmer Roche und auch wir sind 9 Künstler. Und wir sind auch Graciela Schwarz aus Argentinien, sie wohnt in Paris, und Tani Vargas aus Peru, sie wohnt in Paris, und Filiberto Montesinos aus Mexiko, er wohnt in Stuttgart, und wir sind insgesamt 9 Künstler, das dieses Projekt machen. Und es war eine, ehrlich zu sagen, eine Bereicherung, weil jeder hat etwas entwickelt für dieses Projekt, und ich denke, es wird etwas richtig, etwas Schönes und interessant.
Eine internationale Kooperation, also die internationale Komponente gab es am Anfang, und danach kam die lokale Komponente dazu. Du hattest den Auftrag, was genau zu machen, dann hier Leute zu finden für das Projekt, oder wie bist du da dann rangegangen?
Eigentlich, ich wollte schon, wie sagte, Künstler von Tübingen eingeladen, und ich habe schon, ich wollte aus verschiedenen Richtungen, verschiedene Altersstufen und auch Leute, die ich kenne. Die Arbeit, die dachte, wäre auch eine Bereicherung für dieses Projekt zu haben. Und ja, es ist einfach so. Ne?
Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Erinnerung, Memoria?
Wir haben so dieses Thema ausgewählt, schon vor 2-3 Jahren, weil für uns eigentlich als Ausländer, sozusagen in Europa, wir haben viele Erinnerungen von unserem eigenen Land und auch unsere persönliche Biografie, no? Und ja, es war ein Thema, das uns einfach verbunden hat. No? Ja.
Wie seid ihr zum Projekt gekommen? Wie hat euch die Natalia gefunden?
Ja, Natalia hat gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen. Also dazu kann ich vielleicht vorausschicken. Also wir haben schon öfters in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, und ich fand es dann äußerst interessant, als sie erzählt hat, um was es da ging, und war natürlich dann gleich voll dabei und habe gedacht, ja, ist eine tolle Sache, und ja, freue mich, dass das jetzt so in die Gänge kommt und dann am Donnerstag eröffnet wird. Ja.
Wie war es bei dir, Lissy?
Ja, ich kenne Natalia eigentlich über meine Kinder. Sie war die Kunstlehrerin von denen, und damals hat meine Tochter auch mitgemacht bei einem Projekt von Natalia, dann anschließend mein Mann und ich. Und vergangenes Jahr haben wir gemeinsam in der Kulturnacht in Tübingen im Piccolo Solidoro und dort auch was Tolles eigentlich gemacht. Und sie hat mich gefragt, ob ich bei dem Projekt, also bei der Ausstellung mitmachen möchte, und fand es einfach gleich spannend, auch weil es international ist, finde ich einfach immer, ja.
Und wie kam es jetzt zu eurem gemeinsamen Projekt?
Ja, also unser gemeinsames Projekt ist Jerez, Verlust der Menschlichkeit. Das ist so eine, also bei mir ist es so, ich habe im vergangenen Jahr in einem anderen Zusammenhang schon eine Installation im Stadtmuseum gemacht zu dem Thema der Deportation Tübinger Juden, und mich beschäftigt dieses Thema eigentlich seit meiner Jugend, weil ich zu der Generation gehöre, die immer gefragt hat, die Eltern gefragt hat, wo wart ihr im Dritten Reich, was war eure Haltung? Ja, das war seit meiner Jugend eigentlich immer auch Diskussionspunkt und hat mich beschäftige ich mich schon lange mit diesem Thema, und Wir haben ja ein Vortreffen gehabt, wo es um diese Geschichte ging mit Memoria, wer macht was. Ich habe es vorgestellt und also meine Idee, und da kam auch Lissy dazu, sie hat eigentlich ähnliche Ideen, und dann haben wir beide uns so zusammengesetzt und mal überlegt, ob es Sinn macht, innerhalb dieser Ausstellung ein gemeinsames Projekt zu machen, und sind dann aufgrund unserer eigenen Arbeiten dazu gekommen, ja, das können wir eigentlich gut zusammenführen, und haben dann unsere verschiedenen Ideen abgeglichen und dann weiterentwickelt. Ja.
Das Thema Memoria, was kam da bei diesem ersten Treffen? Was waren da so diese verschiedenen Impulse auch aus der Gruppe?
Also jetzt von mir aus war es einfach, als ich gehört habe Memoria, habe ich natürlich recherchiert, was heißt das genau? Erinnerung, Gedenken und so weiter. Und mein Mann, kommt aus Israel, ist jüdisch, und ein großer Teil von seinen Vorfahren wurden ermordet im Holocaust. Und von daher ist das irgendwie gleich aufgepoppt, das Thema, hat einfach so die Stelen von Berlin vor meinem Kopf, vom geistigen Auge. Und genau, also das war eigentlich so der erste Impuls und hatte dann auch schon Gedanken dazu entwickelt. Und ja, eben wie Peter sagt, haben wir das dann zusammengeführt.
Also unvorhergesehenerweise habt ihr euch quasi bei einem Vortreffen von Interessierten dann zusammengefunden.
Genau.
Ja, mhm. Ja.
Und habt ihr das dann weiter vertieft?
Also im Prinzip hat jeder seine eigenen Werke von uns beiden und haben aber dann auch zwei Gemeinschaftswerke entwickelt. Die Idee und das Konzept zu den Gemeinschaftswerken, die stammt von Peter, und wir haben es aber gemeinsam ausgearbeitet und gestaltet.
Was hat da alles dazugehört?
Also zu den eigenen Arbeiten sage ich mal kurz, ich habe zwei Tafeln da drin, die beschäftigen sich ganz stark mit der Reichspogromnacht, also 1938 am 9.11. Das war ja so ein Wendepunkt, wo Juden in Deutschland dann jetzt mal in Anführungsstrichlein zum Freiwild erklärt wurden, also wo wirklich massive Verfolgungen und Gewalttaten gegen jüdisches Leben und gegen jüdische Menschen. Das ist so ein Teil, und die Konsequenz, die daraus erfolgt, ist auch aus dem Ermächtigungsgesetz, dass die Nationalsozialisten eigentlich jede Freiheit hatten, Gesetze gegen Juden oder es gibt ja eine ganze Reihe von Volksgruppen, die da verfolgt wurden, zu erlassen, und auf dieser Grundlage war der Weg für die blanke Willkür eröffnet. Das sind so meine Themen da drin, die ich so, und dann diese gemeinschaftliche Geschichte war dann auch so, oder wo ich die Idee hatte, eine Videomontage zu machen zu diesem Thema der Deportation. Da ist die so aufgebaut, dass wir aus dem Fahrerhaus eines rollenden Zuges sehen, diese Gleise, die sich endlos fortbewegen, die dann auch, jeder weiß es, der sich mit Geschichte ein bisschen beschäftigt hat, wo das endet, zum Beispiel in Auschwitz-Birkenau, wo die Menschen dann dort in den Tod, also auch verladen wurden, dorthin geschickt in den Tod. Riga ist so ein anderes Thema, da ganz stark eine Rolle spielt. Ja, und eben die Namen derer, die aus Tübingen deportiert wurden und ermordet wurden, und aber auch sind ja viele von Stuttgart, es waren Tausende und Abertausende, die von Stuttgart aus deportiert wurden, von Killesberg. Das ist so thematisch, haben wir eben dann gemeinsam in der Videomontage bearbeitet. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, sind diese Personenbanner, mit denen wir arbeiten. Beziehungsweise es waren am 30.01.1933, das ist so der Stichtag, der genommen wird auch in dem Buch von Lili Zapf, die Tübinger Juden. Da waren 102 Menschen, jüdischstämmige Menschen in Tübingen registriert, also einwohnermeldemäßig. Und von denen wurden 22 letztendlich deportiert und ermordet in Riga, Theresienstadt, Auschwitz. Und da haben wir gesagt, wir wollen direkt für diese Menschen, denen es nicht mehr gelungen ist, viele sind vorher emigriert oder in anderen Zusammenhängen ausgewandert irgendwie. Und diesen 22 Personen wollen wir ein direktes Andenken geben und haben dann Personenbanner jetzt geschaffen, entwickelt, die dann Teil unserer Installation sind. Eben diese 22 Menschen, die da aus Tübinger Bürgerinnen, die ermordet wurden, die sind über diese Personenbanner in der Ausstellung anwesend, innerhalb dieser Installation. Und die Besucherinnen, Besucher bewegen sich in dieser Gruppe dieser Menschen, die in Form von diesen Personenbannern dann hängt. Dieses Gemeinschaftliche.
Wie sehen die aus, diese Personenbanner?
Hängen von der Decke ab. Die Kulturhalle ist ja sehr hoch, hat knapp 5 Meter Deckenhöhe und sind von 4 Meter lang, diese Personenbanner. Da ist ein Porträt drauf gedruckt, soweit wir das haben. Das haben wir vom Fachbereich Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle nach dorthin, weil ohne das hätten wir das nicht machen können. Dann haben wir diese Porträts aufgedruckt und dann eben, wann sie in Tübingen wohnhaft waren, das steht oben drüber, und dann wie der Weg, das Schicksal, Deportation am so und so vielten, erstes Gefängnisaufenthalt, dann bis hin zu dem Ort, wo sie dann umgebracht wurden und ja, wo dann letztendlich dokumentiert ist, wo das Ende ist. So sehen die aus.
Und ja. Ich denke, also was ich mir vorstellen kann, dass das einfach sehr berührend sein wird, weil man tatsächlich zwischen diesen Stoffbannern wandelt und berührt wird davon, körperlich berührt wird davon, aber auch so von Angesicht zu Angesicht diesen Leuten gegenübersteht. Also ohne, dass das jetzt irgendwie, sage ich mal, Gruselkabinett ist, also es sind nicht diese schrecklichen Fotos, die man sonst immer sieht, sondern einfach nur die Menschen, die damals gelebt haben, wie du und ich, und die einfach nochmal sieht, denen ein Gesicht gibt. Das war eigentlich mit so ein Hauptbeweggrund, ja.
Das sind ganz normale Porträts. Von denen sind leider nicht von allen diesen Menschen noch Fotografien vorhanden. Deswegen haben wir an einigen Leerstellen setzen müssen, aber da steht eben der Weg der Menschen drauf. Und das, was Lisi gerade gesagt hat, die haben auch so was leicht Luftiges. Das ist vergangen. Also die Menschen sind noch als Schatten da. Wir haben auch deshalb so ganz transparente Stoffe gewählt. Und kann man nur jedem empfehlen, das mal anzuschauen und sich das zu erleben, weil es hat wirklich was ganz Eigenes, sich in so einer dieser Gruppe von imaginären Menschen, die da waren in Tübingen, wo man sagt, ja, die haben da oben gewohnt am Holzmarkt, die anderen haben in der Südstadt gewohnt und jetzt sind sie wieder anwesend als Erinnerung nochmal.
Ja, was habt ihr da noch alles rausgefunden über diese Menschen?
Es gibt zwei sehr gute Bücher da dazu, von Lilli Zapf eben, die Tübinger Juden, und das andere von der Geschichtswerkstatt, Zerstörte Hoffnungen, Wege Tübinger Juden. Und da gibt es umfangreiche Biografien drüber. Und was eben sehr beeindruckend war auch, es waren einfach ganz normale Leben von einem Viehhändler, der mit seiner Familie da seit Generationen gelebt hat, über Hausangestellte, über ganze Leute, die ein Kaufhaus betrieben haben am Holzmarkt oben, Menschen, die früher, das sind jetzt nicht Menschen, die umgebracht wurden, aber die bis kurz vorher in Tübingen eben gewohnt hat, wie zum Beispiel die Familie Weil, die Tübinger Chronik herausgegeben hat, lang über Jahrzehnte eine erfolgreiche Zeitung, Vorgänger vom Tagblatt, oder bis zum Universitätsprofessor. So, also die ganze Bandbreite, einfach ganz normale Tübinger Bürger und Bürgerinnen, die da gelebt haben, über viele mit ihrer manche seit Generationen, manche zugezogen, und die heben sich jetzt durch nichts anderes besonders ab, ja, mit Menschen.
Und auch haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, natürlich. Ne?
Nein. Sondern
das war die reine Willkür der Maschine, der NS-Propaganda.
Ja. Und ganz normal integrierte Menschen, wo sich dann auch gekippt. Da gibt es einen sehr, sehr interessanten Film, der wurde im vergangenen Herbst, wo die Gedenktage zur Reichsprogromnacht waren in Tübingen, der wurde im Museum gezeigt, und da hat man auch Interviews von diesen Menschen, die dann in Israel gelebt haben, zum Teil Nachkommen, weil die Zeitzeugen sind ja eigentlich jetzt fast alle gestorben. Viele waren da in diesem Film zu hören als in früheren Interviews, als sie schon alt waren, und wie das sich entwickelt hat, wo sie ganz normal in der Schulklasse als Kinder integriert waren. Sie sind zusammen ins Freibad gegangen. Auf einmal war im Freibad für Juden verboten. Das war in Tübingen, war ja unrühmlicherweise eine der mit der führenden Städte, wo was braune Vergangenheit anbelangt in Deutschland. Auch die Universität hat da relativ früh angefangen, Juden, Professoren, aber auch Studenten den Zugang zu verbieten, so gesagt judenfrei zu machen. Und da waren beeindruckende Interviews drin, wie das für sich vom ganz Normalen, wie sich das gedreht hat. Und dann auch sehr viele soziale Kontakte verlustig gingen mit der Zeit. Aber auch Menschen, die zu ihnen gestanden sind. Aber wir kennen die Geschichte, was dann letztendlich nicht dazu geführt hat, dass sie vor ihrem Schicksal bewahrt blieben, entweder zu emigrieren oder eben dann vernichtet zu werden.
Was macht es mit euch, so eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema?
Also wir haben beide festgestellt, dass es jetzt dann auch wieder gut ist, das abschließen zu können. Weil man taucht einfach sehr, sehr tief ein in das Ganze, beschäftigt sich natürlich damit, liest viel, guckt auch viele Filme in der Zeit, jetzt zum Beispiel auch am 27. Januar ist ja Holocaust-Gedenktag in Deutschland. Und klar, das belastet einfach, ja. Und bedrückt sehr. Und andererseits, ich muss sagen, mit der Zeit ist man einfach so im künstlerischen Prozess und auch in dem gemeinsamen künstlerischen Prozess, dass es natürlich auch eine gute Erfahrung ist, ja, das zusammen zu erarbeiten und das Ergebnis dann zu sehen.
Also ich habe das so erlebt auch, dass so die gemeinsame Arbeit am Konzept, das war immer sehr nach vorne gerichtet, sehr ideenreich und sehr konstruktiv. Wenn ich dann aber lange, also die Personenbanner, als ich die am PC entwickelt habe und eingerichtet habe, ich muss immer wieder unterbrechen. Das ist wirklich so psychisch aufreibend oder ja, das greift einen schon an. Wenn ich allein an diesen Sachen gearbeitet habe, musste ich immer wirklich irgendwann mal sagen, stopp, jetzt ist gut, Kiste runterfahren oder im Atelier auch, wo ich dann handwerklich an diesen Sachen gearbeitet habe, mach morgen oder übermorgen weiter, jetzt ist mal gut.
Mir ging es auch so, also ich habe eine Arbeit, die besteht auch aus drei Tafeln, das heißt Abgründe, also im wörtlichen Sinne Abgründe, aber auch menschliche Abgründe und in dem Rahmen habe ich mich natürlich auch beschäftigt, welche Ereignisse waren und unter anderem gibt es ja auch die Nürnberger Rassengesetze, die 1935 erlassen wurden und mir wurde auf einmal bewusst, die Ehe zwischen mir und meinem Mann wäre nicht erlaubt gewesen. Meine Kinder wären einfach Mischlingsjuden gewesen. Die Ehe mit Deutschen wäre ihnen auch verboten worden, also mit deutschen Nichtjuden. Sie waren ja in dem Sinne, wurden die ja nicht mehr als Deutsche betrachtet. Und wo ich es gemerkt habe, das fand ich sehr belastend und auch parallel dazu der ganze aufkeimende Antisemitismus. Also was ja jetzt wirklich parallel zeitgleich passiert. Ja. Und ich habe mir, das finde ich irgendwie, wühlt auf.
Ja, es ist schon gruselig, wie sich das heute wieder Bahn bricht in ganz verschiedenen Bereichen. Gut, es schwappt in die Parlamente, es schwappt in die Gemeinderäte, überall können wir, es gibt einen AfD-Bürgermeister schon, in verantwortlichen Personen sind solche Menschen, wobei ich nicht jedem AfDler das unter Antisemitismus unterstellen werde, aber es macht es hoffähig. Es wird auf der Straße problemlos wieder antisemitisch sich geäußert oder Personen angegriffen. Mhm. Und das ist unfassbar, dass das seit Jahren wieder zunimmt und auch sich gesellschaftlich toleriert wird. Und das ist auch ein, wo ich denke, das ist wichtig, auch künstlerisch dagegen zu arbeiten. Also diese Erinnerungskultur, auch in Hinblick darauf, was sich gerade momentan politisch entwickelt, wachzuhalten und dort Positionen zu beziehen, aufzutreten, zu zeigen, Leute aufmerksam zu machen.
Was wünscht ihr euch da als Reaktion, als vom Publikum, als Auswirkung?
Denken,
nicht vergessen. Einfach nicht vergessen, die Geschichte. Es ist kein Vogelschiss. Es war noch nicht so lange her, es gibt noch immer Lebende, sowohl auf Seite der Täter und auf Seite der Opfer. Also ich kenne einige in Israel. gerade in der Familie. Und ich denke mal, das ist das Wichtige, dass man einfach gerade in den Zeiten, und ehrlich gesagt, egal gegen wen es geht, ja, also ob das jetzt Juden oder Moslems oder Christen oder Buddhisten oder wer immer auch, Homosexuelle ja. Und so weiter, einfach aus der Geschichte lernen. Ich denke mal, das ist ein Anliegen. Was mir aber auch noch wichtig ist, dass Juden nicht nur als Opfer dargestellt werden in unserer also kleinen Ausstellung. Deshalb habe ich jetzt auch noch Fotografien aus Israel. Also einfach so das Leben, das dort stattfindet, es wird gefeiert, es wird diskutiert, es wird gestritten, es wird gelacht. Und das sind, ich glaube, 10 oder 12 Fotografien auch mit dabei. Einfach so den Bogen zu spannen und auch deshalb, weil einige der Überlebenden ja nach Israel ausgewandert sind und ich weiß jetzt nicht, 1 oder 2 Familien aus Israel jetzt auch hier waren in der Zeit zum 11. November.
Ja.
Genau.
Okay. Wie sind da die Beziehungen oder wie ist das in deiner Familie, wenn du quasi einen jüdischen Mann hast, der aus Israel stammt?
Also meine Familie ist überhaupt kein Thema. Es war nie ein Problem. Also gar nicht. War eher umgekehrt. Weil, sage ich mal, wenn ein Abkömmling von Holocaust-Überlebenden mit einer deutschen Nicht-Jüdin kommt und die heiraten und die Kinder ja auch nicht jüdisch sind, da ich nicht Jüdin bin, ist das natürlich ein Thema. Aber ich muss sagen, nach dem ersten Beschnuppern, nachdem die mich kennengelernt haben, ich wurde ganz herzlich empfangen und habe also meinen ganz festen Platz in der Familie. Das ist, ja. Ich habe vielleicht eine schwierige Erfahrung gemacht in Israel damals. Ich habe dort Deutsch als Fremdsprache unterrichtet an einer Schule und dort hieß es dann auch Nazisprache. Aber das war echt einmal. Ich habe sonst keine negative Erfahrung gemacht dort. Fand ich auch beachtlich und überraschend, ja.
Und für dich mit dieser Kollektivschuld oder so auch,
immer wieder schwierig
umzugehen?
Immer wieder schwierig. Also muss ich echt sagen, das ist, also ich war jetzt vor kurzem in Israel und der Schwiegervater meiner Schwägerin ist gestorben, der hat den Holocaust überlebt, versteckt auf dem Dachboden und bei der Beerdigung wurde das einfach auch nochmal alles thematisiert und ich habe so gemerkt, oh Gott, ich stand da, ich weiß, die anderen denken nichts Schlechtes über mich, aber diese Kollektivschuld ist in einem drin und sagen wir es mal so, ich finde es insofern wichtig, dass einfach weiter nicht die Schuld lebt, aber das Bewusstsein dafür lebt.
Wie wichtig ist da auch der Austausch, dass der zwischen Familien, zwischen Städten, zwischen den Menschen auch weiter bestehen bleibt und dieser Austausch einfach stattfindet?
Was war die Frage
jetzt nochmal? Wie wichtig ist es da, dass wir nach wie vor aufeinander zugehen und...
Sehr wichtig. Und ich merke auch, also jetzt zum Beispiel, wenn man gerade Israel anguckt, immer mehr gemischte Paare auch. Ja? Das heißt, es verwebt sich alles wieder und verzahnt sich. Und ich denke mal, das ist auch Berlin zum Beispiel, ist super wichtig. Also finde ich ganz toll, ja, weil da leben inzwischen, glaube ich, über 40.000 Israelis. Und da ist der Austausch natürlich auch sehr stark. Das finde ich sehr, also muss ich sagen, das hat auch sehr dazu beigetragen, dass viele Israelis, die eigentlich gesagt haben, sie gehen nicht nach Deutschland, auch Jüngere, die gesagt haben, sie wollen nicht nach Deutschland, dass die tatsächlich wieder nach Deutschland gehen. Und das finde ich toll. Und muss ich sagen, da bin ich auch sehr froh, dass Deutschland da in Europa wirklich auch stabil bleibt. Oder ich hoffe mal, stabil bleibt diesbezüglich.
Und umgekehrt, wenn es darum geht, auch Kritik an Israel zu äußern?
Ja, also ich trenne das ganz klar. Das eine sind, sage ich mal, Juden, die nicht in Israel leben, Antisemitismus, der nicht in Israel stattfindet. Und dann gibt es Israel mit der politischen Politik, hinter der ich absolut nicht stehe, was für mich aber nichts damit zu tun hat, mit Antisemitismus. Für mich persönlich, ja. Ich finde, das muss man ganz, ganz sauber trennen. Und und ich denke mal, die Politik muss genauso diskutiert werden, wie allerdings auch China, Iran und was weiß ich für Länder, ja, wo Menschenrechte viel mehr verletzt werden als in Israel. Aber ehrlich gesagt, ich möchte bloß noch als Abschluss, ich möchte es gar nicht politisieren. Also für mich ist das ganz wichtig, auch meine Fotografien. Ich habe schon 2 Ausstellungen gemacht, mit Fotografien, die in Israel entstanden sind. Mir ist immer wichtig, ich möchte damit kein politisches Statement machen. Das ist so komplex, da möchte ich gar nicht großartig drauf eingehen.
Auch da können wir trennen zwischen der Kunst und aber auch deiner persönlichen Meinung, die du als Künstlerin hier auch äußern darfst.
Genau.
Ja, also ich finde nochmal an der Stelle ganz wichtig, dass man man kann ganz, ganz viel kritisieren an der Politik, an der aktuellen Politik, die Israel betreibt in Bezug auf Siedlungspolitik und solche Sachen. Aber es gibt immer wieder Punkte, wo man nachdenken sollte, wo werden vielleicht so Ressentiments bedient, also die man generell gegenüber Israel hat, die sich vielleicht auch tradieren aus dem, wie aus der deutschen Geschichte raus. Und da gibt es manche Argumente schon, die man als antisemitisch bezeichnen kann. Und da ist einfach jeder aufgefordert, mal drüber nachzudenken, wo ist da die Grenze und so. Und ich finde es auch gut, wenn man das dann thematisieren kann mit jemandem, wenn so jemand solche Kritik äußert. Und es ist mir dann lieber, man kommt darüber in die Diskussion und ins Gespräch, als wenn jemand sagt, ich muss mir mal Redeverbot erteilen oder die andere Seite, ich wetter da drauf los, weil was die da alles machen, die Juden, das gibt's ja auch so, diese Argumente, wo man israelische Politik mit Juden gleichsetzt. Aber es ist dieser Staat und diese Politik und darüber im Austausch zu bleiben, finde ich wichtig. Ich habe ja auch vorher gesagt, als erste Reaktion, wo du gefragt hast, was wir da gerne hätten oder als was wir uns versprechen davon, habe ich gesagt, denken. Also die denken und gedenken. Vieles ist einfach wichtig, wie in anderen Zusammenhängen auch. Es sind ja auch noch andere Installationen oder andere Sachen da drin in der Ausstellung, wo das auch wichtig ist, mal über bestimmte Dinge nachzudenken. Und das hält sowohl die Kunst wach, als auch uns im alltäglichen gesellschaftlichen Leben.
Natalia, du hast die Sache angeleiert und hast die Ausstellung konzipiert, hast aber natürlich auch eine eigene Installation, auch eine sehr persönliche. MRT heißt dein Ding.
Eigentlich ein Konzept, konzipiert habe ich nicht. Es ist nur eine... Ich glaube, eine Gemeinschaftsausstellung, dass jeder hat verschiedene Konzepte im Rahmen dieses Thema Memoria so gestalten und konzipiert. Ich habe nur ein bisschen so, wie kann ich sagen, koordiniert und ja. Und ich wollte noch, bevor ich über meine Installation spreche, will einfach etwas sagen. Und es geht um eine Szenografie in der Kulturhalle. Und Stefan Potegonski hat schon eine Szenografie gemacht. Und ich denke, es ist ein Plus für die Ausstellung. Er hat alles mit Stoff, alles Räume so gemacht. Und zwischen die Werke auch, es sind so Stoffe und ich finde eigentlich, es ist sehr toll geworden. Ne?
Also das ist der Rahmen sozusagen dann für alle Werke, dass das so ein bisschen einheitliches Erscheinungsbild dann.
Ja, sozusagen. Und dann, ja. Und es ist sehr interessant, so optisch zu sehen und zu spüren auch. Ne? Alles ist in Weiß und gut. Dann über meine Installation. Es geht eigentlich über das Thema Tomorrow und Graciela Schwarz und ich haben wir diese Verbindung mit der gleichen Geschichte. Beide haben Tumoren gehabt, ich auf meinem Bauch, sie auf den Rücken. Und dann wir haben schon überlegt, dass wir etwas zusammen über dieses Thema einfach gestalten wollten. Und sie macht Keramik und auch Porzellan. Und sie hat angefangen zu experimentieren mit Objekten wie Tumoren eigentlich, ne? Verschiedene Farben und Texturen. Und sie hat eine sehr interessante Arbeit gemacht. Sie hat Fotos gemacht von diesen Objekten. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich kann schon eigentlich eine Fotosession machen. Und ich will projizieren diese Foto von den Tumoren von Graciela auf den Körper von einer Frau und dann habe ich zweimal Fotosession das gemacht und dann sind sie gekommen, verschiedene Texturen, Farbe und es ist eine Verbindung, wie ich auch gespürt habe, als ich dieses Test gemacht habe, diese MRT, so heißt die Installation, als ich reingegangen bin, ich habe schon angefangen, mich erinnern über mein kleines Dorf, Chiclayo, als ich klein war, und auch aus über die verschiedenen Farben, Rot, Orange und so weiter. Und dann ich habe gedacht, okay, das passt gut so visuell, dass ich auch etwas zeigen wollte in dieser Ausstellung. Und es ist eine Installation, dass wir präsentieren, so wie gesagt, diese Objekte und Fotografie zusammen. No? Und dann in der Mitte kommt ein Liegebett, das ich von der Kinderklinik Tübingen bekommen habe, no? Für diese Installation. Und ja, wir werden so, wenn jemand reinkommt in diesen Raum, ist wie ein Krankenhaus, so Raum, no? Alles in Weiß, mit Stoff und ja, vielleicht ein bisschen kalt, aber ja.
Was ist auf den Fotos dann genau zu sehen? Was
zu sehen, da künstlerisch umgesetzt? Es ist eigentlich eine Frau, die nackt ist und drauf wir projizieren diese Tumoren und dann ich habe auch mit Farbe, mit Muster und es kommen einfach so verschiedene Teile von dem Körper, ne? So der ganze Körper, Brust und so weiter und ja, mit Farbe und Textur. Und es kommt so wie ein Video, eine Diashow.
Wie waren die Fotosessions da?
Bei das erste Mal war ein bisschen schwierig, weil ich habe schon gemerkt, ich hatte zwei Frauen, eine Frau und dann Pauline, no? Menini war auch dabei und sie wollte einfach so schauen, wie ich fotografiere und sie haben eigentlich so Kleidungen, no? Weiße Kleidungen und ich habe gedacht, oh, es passt nicht so gut mit meinem Konzept. Und dann habe ich schon Pauline gesagt, okay, Pauline, willst du auch mitmachen? Und sie hat sofort gesagt, ja. Und dann sie hat ohne BH einfach so vorne einfach so gestellt. Und dann dachte ich, okay, ich probiere, auf die Haut zu fotografieren. Und dann es hat richtig gut geklappt. Und danach, wir haben eine zweite Fotosession gemacht. Und wir waren in meinem Atelier und wir haben schon mehr als eine Stunde so fotografiert. Und ja, es war richtig gut. Sie auch hat gesagt, sie hat Wohlgefühl, ein bisschen komisch, klar, nackt und so weiter. Es war nicht so warm in diesem Atelier, wo ich bin. Es ist richtig kalt und ja, mit der Zeit, es ist super. Ja, ich bin zufrieden mit den Bildern.
Das ist ja auch eine Auseinandersetzung mit eher einer, na, zum einen hast du die schönen Erinnerungen an deine Kindheit, aber zum anderen hast du die Erinnerung an deinen eigenen Tumor, na, oder ja, an eure eigenen Tumore. Ja. Das ist ja auch eine sehr ja, dunkle oder angstvolle Erinnerung.
Ja, weil es ist eigentlich immer nach solchen Krankheiten oder Situationen lassen Spuren, ne, und Erinnerungen. Und es gibt Menschen, die das bearbeiten und einfach sagen, okay, ich will nicht davon sprechen. Und das war immer ein Fall. Direkt nach der OP, ich wollte nicht darüber sprechen. Ne? Fast ein Jahr, ich habe gedacht, okay, ich mache weiter, arbeite und bla 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 bla. Und dann, als ich in 2016 in Amerika war, in Seattle, bei meiner Schwester, es war die Zeit, dass ich richtig viel Zeit hatte, nachzudenken. Ne? Und das ist richtig gekommen, alles zusammen. Ne? Es war richtig schwierig, aber ja. Und für Graciela war das gleiche auch. Es ist ein Prozess eigentlich. Und auch du hast immer diese Angst. Ne? Das kann schon sein, weil die Tumoren haben auch Memoria. Und es kann schon sein, ich hoffe nicht, das kann schon wiederkommen. Ne? Und es ist eine Art für mich auch, selber dieses Thema bearbeiten. Ne? Für Graciela auch.
Was hat es mit dir gemacht dann? Wie hast du dich durch diese Arbeit auch verändert oder anders kennengelernt?
Dass ich konnte mehr darüber offen sprechen. Das war für mich sehr wichtig. Und auch dieser Austausch, ne, mit Graciela und dann ein paar Leute auch haben mich gefragt, wie war für dich und so weiter. Sie hatten auch das durchgemacht und ich finde das sehr interessant, ne, über dieses Austausch, diese Gefühle, diese Geschichte, weil viele, klar, wollen nicht darüber sprechen, sagen, es ist negativ und so weiter, aber ich denke, das gehört auch zu leben eigentlich, ne? Und soll man so akzeptieren und ja, selber bearbeiten. Es ist sehr wichtig, finde ich.
Auch um drüber wegzukommen und eben diese Spuren zu beseitigen. Ja? Wir haben vielleicht noch Zeit für ein paar Worte zu den anderen Künstlerinnen und Künstlern und was noch zu sehen sein wird in der Kulturhalle ab dem 4. April.
Okay, ich werde nur kurz über die Arbeit von Tani Vargas. Sie ist eine Peruanerin, Malerin. Sie wohnt in Paris Und sie wird präsentiert einfach Bilder, die auf pigmente Farben, die direkt aus die Farbe kommen aus Peru, aus Cusco. Es ist eine Stadt in Peru auf die Berge. Und sie mal so englisches so Bilder sozusagen, mehr Richtung mit diese Rot, Gelb, Orange so Farben. Und das heißt, er arbeitet los colores de mi tierra. Das ist die Farbe meine Land. Also, ja. Und dann präsentiert auch Filiberto Montesinos. Er kommt aus Mexiko. Er wohnt in Stuttgart und er präsentiert Bilder über das Thema Umweltbewusstsein. Es geht um dieses Thema auch, wie kann man schon unsere Planeten richtig besser
schützen.
Ja, und so bewahren. Ja. Und ja, mit Graciela, mit diesen Elementen von Tumore, das ich mache mit Keramik und Porzellan, das zusammen machen wir diese Installation im Erde.
Tilman Rösch, Fotograf, ist auch beteiligt an der Ausstellung. Er hat das 8 Fotos präsentiert, er unter dem Titel Kuba, Menschen und Fassaden. Er hat sich auf seiner Reise 2015 nach Kuba mit den Umbrüchen dort beschäftigt. Es war ja damals schon ein Land im Umbruch. Die Fidel Castro hat an seinen Bruder kurz vorher die Macht übergeben und er hat so gespürt, dass auch in gesellschaftlich schon so kleine Freiheiten spürbar wurden und umgesetzt wurden. Es gab erste Annäherung der USA durch Obama damals an Kuba und diese Auswirkungen und Ereignisse, die waren für ihn eben spürbar und das hat er versucht in seiner Fotografie einzufangen und darzustellen. Er hat viele alte Gebäude, die aber schon zum Teil noch, also alte Fassaden, aber die auch renoviert wurden, solche Sachen, so Ursprünglichkeit, aber auch Straßenszenen, Menschen, die zu sehen sind, die Fröhlichkeit ausstrahlen und so dieses ursprüngliche Kuba, das noch sichtbar, aber bereits im Wandel begriffen ist, bevor der Massentourismus so richtig Fuß greift. Das hat er jetzt versucht in diesen Fotos zu dokumentieren und stellt es eben aus.
Tilman Rösch, wie noch?
Henning Brandes ist auch ein Fotograf und der hat eine sehr große Fotokollage erstellt mit lauter Fotos aus DIN A6 umrahmt mit einem weißen Rahmen, so in Erinnerung an Postkarten, die ja auch irgendwie so ein bisschen im Verschwinden sind. Und die Fotografien sind entstanden bei einer Fotosession in einer Tuberkuloseklinik, die verlassen ist und wo noch lauter Gegenstände und Fotos und so weiter, Dokumente auf dem Boden waren. Und dort war er mit einer jungen Frau und hat die eben fotografiert in dieser Session. Und irgendwann war die auf einmal ganz versunken, weil sie ein Foto entdeckt hat von einer fremden Frau mit einem Kind im Arm. Und aus diesen ganzen Fotografien ist diese, ich glaube, 2x3 Meter große Fotokollage entstanden. Und der Hintergrund ist auch, dass eben Erinnerungen sozusagen verblassen, wiederkommen. Und wenn man ein Bild hervorrufen will, ein Inneres, muss man sich immer wieder neu sortieren sozusagen, um die genaue Erinnerung zu bekommen. Und dieses Bild ist auch so gestaltet. Also sehr spannend, weil wir eigentlich auch aufgefordert sind, genau hinzugucken, um zu erkennen, was er darstellen oder was das Bild darstellt. Also finde sehr spannende Arbeit.
Weiterhin ist der Timo Dufner beteiligt. Er hat, seine Arbeit trägt keinen Titel, ist auch eine Installation, aber es geht so darum, die Maschine erinnert sich. Er hat selber programmiert ein spezielles neuronales Netzwerk und das funktioniert so, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Kamera nimmt vom ersten Tag bis zum letzten Besucher auf, die kommen. Und das Tableau ist zunächst weiß, es ist gar nichts da, aber aus diesen einzelnen Stücken, die Kamera einfängt von Besuchern, wird ein gemeinschaftliches Bild entwickelt, sodass die einzelnen Besucher zu einem Ganzen verschmelzen und Memoria, Erinnerung, eben vom ersten bis zum letzten wird immer ein irgendetwas von einem Besucher wird aufgefangen und in dieses Bild dann zusammengefügt.
Ohne dass die einzelnen Besucher zu erkennen sind.
Ja. Also nicht nur die Menschen erinnern sich, sondern auch die Maschine.
Die Maschine erinnert sich,
ja. KI kommt auch noch dazu.
Ja.
Dann?
Ja. Ich wollte noch etwas dazu sagen. Wir organisieren zwei Veranstaltungen auch. Eine mit der Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Cine Latino. Es kommt eine Führung am Samstag, 30. April, auf Spanisch und auf Deutsch um 11 Uhr. Und dann es gibt andere Veranstaltungen mit Pablo Aparicio, Edwin Garcia de Cis, Sergio Pinto. Und es geht um Poesie und Musik auf Spanisch und auf Deutsch auch. Und am Dienstag, 30. April um 18:30 Uhr. Und es kommt ein Vortrag über Tumor Memoir von dem Professor Dr. Wolfgang Wettgen von der Klinik Tübingen.
Also ja. Über die Erinnerung der Tumore, ja. Also dann die wissenschaftliche Komponente ist auch.
Ja, es ist auch
dabei.
Und ich will nicht keine Werbung machen, aber ich wollte noch etwas sagen. Ich wollte einfach mich bedanken an der Fachbereich Kunst und Kultur, an Florian. Wir haben zusammengearbeitet und koordiniert und es war richtig gut. Es ist sehr gut gelaufen, ne, mit ihnen das zusammen auch so organisieren. Und auch bei der Firma Erbe, das war die Sponsor von Lisi, Kreismedienzentrum, Filmfestival Cine Latino, Universität Klinikum Tübingen, Kreissprachkasse Tübingen und der Pico Sole de Oro. Sie waren unsere Unterstützung bei diesem Projekt.
Sind alle Künstler da bei der Vernissage?
Ja, alle kommen. Graciela kommt am Sonntag, dann die nächste Woche von Paris. Alle sind ja, da, hier.
Und dann gibt es auch einen Austausch unter den Künstlerinnen und Künstlern, schätze ich mal, oder? Weil ja. Das ist ja dann auch immer wichtig bei einer Gruppenausstellung.
Und ich hoffe, das kann man schon auf Französisch, Englisch oder Spanisch vielleicht noch kommunizieren, ne, zwischen den Künstlern, weil die Sprache manchmal ist nicht so, ja, es ist schwierig. Ne?
Ich würde auch noch ganz kurz was anfügen. Ich habe vorher das schon betont, dass wir eben unterstützt worden sind, auch vom Fachbereich Kunst und Kultur, durch die Fotos, die sie uns zur Verfügung gestellt haben von den Menschen und ebenso aber auch von der Geschichtswerkstatt Tübingen, die uns da auch im Vorfeld unterstützt haben und wir auch Fotorechte für die Ausstellung abgetreten bekommen haben, weil das, man kann ja nicht irgendwelche Fotos irgendwo verwenden, sondern haben das. Zudem haben wir dann versucht, weil diese Installation ist relativ auch kostenintensiv und wir haben da ja, es wurde schon erwähnt, von der Firma Erbe Geld bekommen, aber wir haben auch Bannerpaten gesucht und wir haben einzelne Personen gefunden, die uns unterstützen, dadurch, indem sie Patenschaft für einen Banner übernehmen.
Genau, und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an diese Personen. Und ich denke mal, wir sollten auch noch die Öffnungszeiten sagen von der Ausstellung.
Genau.
Nicht nur die Vernissage.
Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. Memoria bis zum 4. Mai in der Kulturhalle in Tübingen zu sehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Toi, toi, toi für die Vernissage.
Danke ebenfalls.
Und die ganze Ausstellung.